Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wenn du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, dann ziehst du in den Krieg. Hans-Jürgen Bartsch ist das so mal von einem Bekannten erklärt worden. Der wollte mir damit klar machen, dass man Durchsetzungsvermögen braucht, um überhaupt voranzukommen. Dass man auch schon mal über die sprichwörtlichen Leichen gehen muss, weil man sonst im Job untergebuttert wird. Also, Krieg im Büro, Krieg in der Gesellschaft, Kriegsstrategien in Unternehmen, in Parteien und der Regierung. Was? Wir sind demokratisch und ethisch sauber? Sowas haben wir doch nicht. Nein, nein, bitte, bitte nicht so denken, sondern Hörsaal hören. Jürgen Schulz ist Professor für strategische Kommunikationsplanung an der Universität der Künste und er lehrt uns gleich, wie Unternehmen sich der Kriegssprache bemächtigen, um uns, Verbraucher, zu beeinflussen. Sein Thema befasst sich damit, wie die Marketingabteilungen in der Wirtschaft und auch die Politiker sich Kriegsszenarien vorstellen, um mächtig zu bleiben. Ja, ganze PR-Agenturen leben davon. Schulz spricht gleich sogar davon, dass sie total darauf abfahren, wie das nun geht. Im Prinzip sind das zunächst Sandkastenspiele wie beim Militär. Sie stellen sich ein Szenarium vor und probieren dann verschiedene Strategien, die zum Erfolg, zum Sieg führen. Auf der anderen Seite seid ihr das Zielpublikum. Merkt ihr was? Ihr werdet zur kriegerischen Zielscheibe und stört euch womöglich gar nicht daran. Nein, nein, die Supermarktkette ist nicht gegründet worden, um euch primär glücklich zu machen, sondern um Gewinne einzufahren. Um das zu erreichen, ist ein ausgeklügelter Feldzug nötig. Jürgen Schulz hat seine Vorlesung unter den Titel gestellt »Entscheidungsspiele, Kriegsspiele in Wirtschaft und Gesellschaft«. Gesprochen hat er am 5. September 2015 an der Berliner Sommerakademie. Jedes Jahr veranstalten die Universität der Künste und die Berliner Akademie für weiterbildende Studien eine einwöchige Vorlesungsreihe, die diesmal unter dem Motto stand »Mensch, entwickle dich«. Hier mit Kriegsspielen oder anders – beim Wargaming wird die Öffentlichkeit zum Spielfeld.
Sie werden sich zunächst mal fragen, was mir denn einfällt zu diesem scheußlichen Titel. Wie kann es sein, dass so eine spaßvolle Beschäftigung wie das Spiel hier mit einer sehr verabscheuungswürdigen wie dem Krieg in Verbindung gebracht wird? Und als ich den Titel meines Vortrags zur Vorbereitung nochmal las, auch in Angesicht der Dinge, die wir aus den Medien in den letzten Tagen und Wochen erfahren haben, oder Monate und Jahre sind es ja mittlerweile, da überkommt einem schon ein gewisser Schauer. Und ich muss zu meiner Entschuldigung, aber das ist auch keine richtige Entschuldigung, zunächst mal sagen, eigentlich heißt das auch nicht Kriegsspiel, sondern Englisch vielleicht etwas eleganter, Strategic Wargame oder Business Wargame. Nun, das Pulloverdeutsch macht das auch nicht unbedingt besser. Diese Anhängsel von strategisch oder Geschäft sind dann vielleicht auch gelegentlich so eine Entschuldigung für das, was man dort tut und macht, so etwa wie bei taktischen Atomwaffen, ist auch nur taktisch oder ähnliches. Aber bitte verstehen Sie hier bei den Kriegsspielen den Krieg nicht wörtlich. Schon die großen Theoretiker, der Kriegskünstler Sun Tzu aus China, so etwa 400-500 vor Christi, hat schon gesagt, und auch der Preuße Clausewitz, dass die eigentliche Leistung im Krieg darin besteht, die Kampfhandlung zu vermeiden. Das ist das FIFA, also der Weltverband des Fußballs, Executive Committee oder der Dienstsaal, der Entscheidungssaal, der War Room, wie man dann sagt, dieses Gremiums, der FIFA. Und was ich ganz interessant finde, das kennen Sie vielleicht, 1964, Stanley Kubrick, als ich lernte, die Bombe zu lieben. Schön finde ich auch die, es gibt ja kolossale Übersetzungs-Fauxpas, schön finde ich auch die österreichische Übersetzung dieses Films, der hieß, das wusste ich auch bis daher nicht, Dr. Seltsam oder Gebrauchsanweisung für Anfänger in der sorgenfreien Liebe zu Atomwaffen. Also ich bekenne zunächst einmal, dass diese Beziehung zu Kriegsspielen oder Wargames gänzlich unakademisch zunächst einmal daherkommt. Wir sind auf den Titel gekommen, weil wir dieses, was ich Ihnen dann im zweiten Teil des Vortrags genauer vorstellen werde, zunächst einmal für Unternehmen, für Organisationen gemacht haben, also für große Unternehmen teilweise auch. Und die sind auf diese Metapher des Kriegs abgefahren. Und dann war das eigentlich eher ein Marketing-Gag. Und ich erfahre aus verschiedenen Quellen heraus immer wieder, sagen, also bitte nenn es doch anders. Und ich glaube, wir müssen es auch über den Namen Gedanken machen. Aber sei es drum, der Name ist eine Sache, was dahinter steckt, das möchte ich Ihnen heute deutlich machen. Vielleicht ein paar kleine Bezüge, aber trotzdem, was es da sonst noch so gibt und auch die Bezüge zur Kunst. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, im Hamburger Bahnhof vor anderthalb Jahren hat der Künstler Harun Farocki in seiner unnachahmlichen Art Computerspiele, die beim US-Militär eingesetzt werden, dargestellt. Die werden eingesetzt einerseits, um Patrouillenfahrten zu simulieren. Muss man sich dann so vorstellen, das ist die Patrouillenbesatzung und dieses Fahrzeug fährt dann dort durch ein Gelände und der Leiter dieses Spiels platziert dann immer dort irgendwelches Kriegsgerät oder Bomben oder ähnliche Dinge, Sprengfallen oder ähnliches. Das ist schon sehr beklemmend, weil dann irgendwann heißt es dann, Watson ist tot, der dann der MG-Schütze ist und der dann durch ein Spiel dann eben auch den Exodus erfährt. Andererseits wird es eingesetzt zur Behandlung von Kriegstraumata. Das heißt, man kann das heute mit technischen Möglichkeiten sehr, sehr einfach nachmachen. Sie wissen, dass viele Menschen aus Kriegen traumatisiert, also auch Kombattanten, Soldaten traumatisiert zurückkommen und dann wird versucht, diese Erfahrung nachzustellen. Das kann man heute digital sehr, sehr einfach machen. Und auch das zeigt Harun Farocki im musealen Kontext. Anderes Beispiel ist das First-Person-Ego-Shooter-Spiel America's Army, das die US-Armee im Rahmen einer Rekrutierung zum Download bereithält und das auch ein wichtiger Bestandteil ist der Rekrutierung von Rekruten. Bei all den Dingen, finde ich, spielt immer dieser Ogu von Kriegsspielen dabei mit, in denen mögliche Opfer der Zivilbevölkerung bekanntlich nicht so richtig mitspielen. In dem Spiel, was ich Ihnen nachher vorstellen werde, geht es um Politik. Der Krieg ist hier nur eine Metapher. Niemand wird darin verletzt, aber es geht doch durchaus ordentlich zur Sache. Trotzdem möchte ich jetzt zunächst einmal die Gelegenheit nutzen, um Ihnen etwas über strategische Kommunikationsplanung zu erzählen im Zusammenhang von Kriegen. Und das sage ich schon mal vorweg, man kann das nicht trennen. Man kann die Kommunikation und den Krieg nicht trennen. Das ist eine relativ neue Erkenntnis. Früher war es so, dass man gesagt hat, auf der einen Seite gibt es eben die faktischen Ereignisse, die objektiven Tatbestände und dann kommt die Kommunikation, die muss es dann erklären. Im Politischen beispielsweise, die Agenda 2010, die ist gut, aber sie ist dann halt schlecht vermittelt worden. Die Kommunikation hat dann immer irgendwie ein Vermittlungsproblem und die Kommunikation muss alles ausbaden. Dazu kommt noch, dass sich jeder natürlich auch einbildet, etwas von Kommunikation zu verstehen. Wir verstehen ja alle auch Kommunikation, wir kommunizieren ständig, also kann das auch jeder. Und dass es nicht so einfach ist, das möchte ich Ihnen ganz gerne an einigen Punkten hier deutlich machen. Und das ist auch dann so der thematische Rahmen, um vielleicht auch aus den aktuellen Ereignissen ein bisschen Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, das sind auch Dinge, die Sie nicht so aus der Tagespresse rezipieren. Und dann kommen wir im zweiten Teil zum Spiel. Also diese ganze Thematik, mit der ich mich beschäftige, Professor für strategische Kommunikationsplanung, da kann man jetzt auch lange etwas drüber sagen, das klingt auch doppelt gemoppelt, ne? Strategische Kommunikationsplanung, gibt es auch unstrategische Kommunikationsplanung? Können Sie immer den semantischen Trick machen, indem Sie versuchen, das Negative aufzustellen und wenn das keinen Sinn macht, dann ist da vielleicht irgendwas schief, aber da ist schon was dran, aber das wird dann auch gleich deutlich, aber in diesem ganzen Bereich von Management und BWL, was da mitmischt, muss man sagen, diese Disziplin, insbesondere die BWL, die frönt da doch einem sehr ausgeprägten Kolonialismus. Die eignet sich alles Mögliche an. Die ganzen Termini, die Sie kennen vielleicht, eine Zielgruppen, Markteroberung, Penetration, Taktik, Strategie, Durchdringung, das sind wirklich ganz harte Vokabeln, die da eingesetzt werden und auch sehr gewissenlos so verwendet werden. Im Closed Job oder auf der Hinterbühne fällt das nicht so auf. Also was bedeutet strategische Kommunikationsplanung? Das ist Auftragskommunikation, klingt jetzt auch sehr gewaltsam, so wie Auftragsmord oder ähnliches. Sie verfolgt Interessen. In der Sprache der Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations geht es dabei um beeinflussende, persuasive Kommunikation. Das muss man ganz deutlich sagen. In der Beschreibung von solchen Agenturen, die so etwas betreiben, also Werbe-, PR-Agenturen, Öffentlichkeitsarbeitsagenturen, da steht dann immer, wir sind für die Durchsetzung der legitimen Interessen. Und hier beginnt das erste Problem, wenn Sie nämlich meinen, dass es mit der juristischen Legitimation vorbei ist, dann haben Sie ein großes Problem, weil es mittlerweile menschliche, soziale, ethische, moralische, ökonomische, ökologische und so Legitimationen gibt, die dann unberücksichtigt bleiben. Die ganze Debatte um die Flüchtlingsströme, daran können Sie es sehen, es wird immer mit EU-Recht argumentiert, ja, das Abkommen von so und so und da ist das ja entsprechend dann auch rechtlich festgeschrieben, aber die Probleme lösen Sie damit nicht und Sie kriegen ein riesiges kommunikatives Problem. Das heißt, die juristische Legitimation ist dafür nicht ausreichend, es gibt andere Legitimationen und um die muss sich die Kommunikation dann kümmern. Und wer das vernachlässigt, hat dann ein Problem. Auf der anderen Seite muss man sogar sagen, dass in Zeichen von Kriegen die juristische Legitimation häufig überhaupt keine Rolle spielt. Ja, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat das mal sehr drastisch formuliert. Ich zitiere, so war zum Beispiel die militärische Intervention im Irak 2003 noch dazu lügenhaft begründet, eindeutig ein Verstoß gegen das Prinzip der Nichteinmischung. Ein eklatanter Verstoß gegen die Satzung der UN. Also da ist sogar die juristische Legitimation überhaupt nicht gewürdigt worden, sondern da wird sich darüber hinweggesetzt. Und da gibt es dann irgendwelche anderen Gründe, die angeführt werden und die die Öffentlichkeit zu beeinflussen wissen. Zur strategischen Kommunikation gehört also auch das Arsenal von List und Tücke. In unserem Kulturkreis gehört ja die List gar nicht zur Strategie. Das ist ja Hinterlist. Im Chinesischen sehr wohl, da gibt es ein riesiges Arsenal, die 36 Strategien, ich komme nachher noch mal ein bisschen drauf zurück, aber es ist ganz wichtig, dass das List und Tücke, dass man das natürlich auch mit berücksichtigt und ins Kalkül zieht dabei. Jetzt erzähle ich Ihnen ein bisschen was über die Ausgestaltung von solchen strategischen Kommunikationen im Kriegszusammenhang. Da gibt es so drei Dinge, die man dabei unterscheiden kann. Das US-Verteidigungsministerium tut das, das macht die NATO auch. Die Bundeswehr hat da so ein bisschen Probleme. Aber das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen dabei. Aber ich nenne Ihnen diese drei Bereiche ganz einfach mal. Das eine ist die Public Diplomacy, das ist die Beeinflussung der ausländischen Öffentlichkeiten. Also kann man sich, glaube ich, was darunter vorstellen, wie man versucht, dort Einfluss zu nehmen auf diese ausländischen Öffentlichkeiten. Das heißt, Sie beispielsweise, wie werden Sie durch die US-Administration oder durch andere Administrationen dazu beeinflusst, etwas gut oder schlecht zu finden? Die Öffentlichkeit allgemein. Das andere ist die psychologische Kriegsführung, sagt man im Deutschen dazu. Im Englischen heißt das Psychological Operations. Das ist die Beeinflussung von Gegnern und Zivilbevölkerung dann auch schon in den Kriegsschauplätzen. Ich glaube, dazu muss ich auch nicht allzu viel sagen. Da gibt es auch sehr viele filmische Beispiele oder Verschwörungstheorien und so weiter, die dann dabei eingesetzt werden. Der dritte Punkt sind die Public Affairs oder Public Policy. Und da geht es darum, andere Regierungen mit ins Boot zu ziehen. Und da muss man sich nun wundern, dass die Bundesregierung sich wundert, dass sie ausspioniert wird, weil das gehört zur strategischen Analyse und zum Handwerk eigentlich mit dazu. Das kann sich eigentlich jeder vorstellen, dass das passiert. Denn Sie müssen ja wissen, wo steht die. Was wird eigentlich im Außenministerium, was wird im Kanzleramt, was wird diskutiert, wenn Sie Verbündete suchen? Bemerkenswert ist nun hierbei, und das habe ich vorhin schon gesagt, die Integration von Politikherstellung und Politikdarstellung. Das sind also nicht mehr zwei Pole. Erst wird die Politik gemacht und dann wird sie kommuniziert, sondern das geht einher. Also die Kommunikation ist nicht Vehikel, Maske zum Aufhübschen, sondern das ist eine Sache, die ist konstitutiv. Und das US-Verteidigungsministerium sieht das auch als Hauptaufgabe dabei. Ich könnte jetzt noch ein bisschen ausführen über die digitale Kommunikation, will ich aber nicht tun. Vielleicht nur zwei Stichworte dazu, die sozialen Vergemeinschaftungen stellen die Institutionen und Organisationen vor große Herausforderungen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ein Kontrollverlust gegeben ist. Das heißt, jeder kann sich heute mit einer Kamera und mit sonstigen technischen Hilfsgeräten hinstellen und kann Journalismus betreiben, ohne dass jetzt genau die Motive deutlich werden, warum er das tut. Und das macht es einfach so schwierig. Und das ist eben in Marketingbereichen, in ökonomischen Bereichen ganz genauso. Die Organisationen, Unternehmen hätten gerne mehr Kontrolle, aber sie haben dadurch zunehmenden Kontrollverlust. Und dieser Kontrollverlust der Kommunikation geht auch einher mit den militärstrategischen Problemen im Umgang mit Kriegen der sogenannten vierten Generation. Kriege der vierten Generation werden nicht mehr zwischen den eigentlichen Kombattanten, also zwischen den Soldaten ausgetragen, sondern die Leidtragenden sind die Zivilbevölkerung. Das ist das, was wir tagtäglich erleben. Und dazu kommt, das ist auch ganz anders als Kriege der anderen Generation, dass die Beziehung von solchen asymmetrischen Konflikten zwar der schönen Geschichte von David gegen Goliath ähneln, zumindest eine Seite hat überhaupt kein Interesse daran, dass das jemals beendet wird. Ich werde Ihnen das gleich noch zeigen. Früher hat man sich darauf geeinigt. Am Nachmittag wurde sich auf einem Hauptkampfplatz geschlagen. Und wer am Ende der Sieger war, am Nachmittag, wenn die Sonne unterging, der hatte dann gewonnen. Das ist heute anders. Das sind endlose Auseinandersetzungen. Und damit kommt, und da fällt auch nochmal einen ganz schönen Bezug auch zur Politik, nicht ohne Grund nennt sich eine Partei Piratenpartei, die sich auf die Nutzerschaft der Social Media kapriziert hat. Und die dahinterstehende rhetorische Strategie ist eben die, die eigentlich schwächere Position zur stärkeren Position zu machen. Michel de Certeau, ein Theoretiker, den wir im Studiengang als Grundlage sehr empfehlen und lesen, weil er über das Kräfteverhältnis zwischen Strategen und denen, die auf der anderen Seite sitzen, schreibt und dort auch darstellt, dass sich diese Kräfteverhältnisse verändern, schreibt dort über Taktik, Zitat, die Taktik hat nur den Ort des anderen. Sie dringt teilweise in ihn ein, ohne ihn vollständig erfassen zu können und ohne ihn auf Distanz halten zu können. Sie verfügt über keine Basis, wo sie ihre Gewinne kapitalisieren, ihre Expansionen vorbereiten und sich Unabhängigkeit gegenüber den Umständen bewahren kann. Das ist eigentlich eine schöne Beschreibung auch von künstlerischen Praktiken, wenn sie denn politisch sind und wenn sie aufbegehren. Das sind eigentlich Taktiker, die gegen jedwede Strategie opponieren. Jetzt kommen wir zur Kommunikation und Krieg. Ich sage nicht Kommunikation vom Krieg, sondern Unkrieg, Kriegsführung in Kommunikationszusammenhang. Haben Sie schon mal gehört, Positionierung? Parteien suchen nach Positionierung. Wo ist meine Positionierung? Das sind so Floskeln, die da immer verwendet werden. Und das ist, ich habe ja vom Kolonialismus der BWL, der Betriebswirtschaftslehre und des Managements gesprochen. Das ist so ein Thema. Da wird einfach etwas genommen, weil die Leute, wahrscheinlich haben die alle noch gedient, beim Militär finden, Positionierung, fühlen sie dann in Sandkästen und Ähnliches zurückverwandelt. Das hat auch eine beeinflussende Wirkung, so ein Terminus. Und dieser Terminus stammt in der Tat aus dem Militärischen. Das sind ja ganz deutliche Positionierungsüberlegungen, die hier eine Rolle spielen. Oder wenn Sie sich an Napoleons Schlacht bei Austerlitz, ein Hauptkampfplatz, ich habe es eben gesagt, man hat zu der Zeit aber auch noch Kriege so geführt, dass man gesagt hat, das ist der Platz, Austerlitz, der Pratzen, da schlagen wir uns. Und wer am Ende obsiegt, wer hat die Schlacht gewonnen. Auch interessanterweise, das ist ähnlich wie bei Snyers, denn nämlich diejenigen, die hier die Entscheidung treffen, haben auch nie einen Kriegsschauplatz gesehen, also den Markt. Die waren unter Umständen nie in einem Supermarkt drin, wenn sie jetzt bei Rewe oder so drin sitzen und solche Entscheidungen treffen. Wie kleine Kinder im Sandkasten verschieben dann die Truppen irgendwo hin und so weiter. Das kommt auch her, da gibt es einen anderen Terminus im Militärischen, die Zentren der Kraftentfaltung. Das war lange Zeit eigentlich das Entscheidende. Es gab bestimmte physische Vorteile, Waffengattungen, Landgewinne, Vorteile. Hier eine Stadt mit einer Mauer, die nun einen bestimmten Vorteil hat. Also das sind sogenannte Zentren der Kraftentfaltung, Zentrum Gravitatis, die hier eine sehr, sehr große Rolle spielen militärisch. Und auch bei Waffensystemen, Orten, Menschen, Armeekörpern. Das sind so Dinge, die lange Zeit in der Militärführung eine große Rolle spielt. Und jetzt kommt die Zunahme der Bedeutung von Kommunikation. Die geht natürlich einher mit den Kommunikationstechnologien. Man spricht dann von informationsbasierten Feldzügen oder Eroberungen, Information-Centric Warfare. Und hier nochmal der Kriegskünstler Sun Tzu zitiert, der gesagt hat in seinem Werk Die Kunst des Krieges, kenne dich und deinen Feind, in 100 Schlachten wirst du nie in Gefahr geraten. Ja, das ist ja etwas, was ganz entscheidend ist, was häufig übersehen wird. Man kennt vielleicht sich selber und man kennt die Gegenseite nicht. Da hat man ein Problem oder umgekehrt. Meistens ist es so, dass man sich selber nicht richtig kennt und die Gegenseite auch nicht. Auch in Kommunikationszusammenhängen, wenn Sie jemanden überzeugen müssen, soll mit Ihnen ins Theater gehen oder hier zur Universität, dann müssen Sie auch wissen, wo Sie die Berührungspunkte haben. Das heißt, Sie müssen den anderen kennen und Sie müssen natürlich auch sich selber ein bisschen kennen, wie Sie das am besten verarbeiten können. Insofern ist das auch häufig sehr viel Alltagsweisheit, die dabei eine Rolle spielt, aber trotzdem wird es sträflich häufig vernachlässigt. Und wenn Organisationen, Unternehmen baden gehen, wenn sie in Konkurs geraten, mit Schlachten verloren wird und so weiter, dann hat es häufig damit zu tun, dass man die andere Seite nicht kennt und die Zusammenhänge. Und ich finde es beachtlich, wie lange es gedauert hat, einige Soziologen, die sich mit solchen Themen auch beschäftigen, kommen da zu Wort, aber wie lange es gedauert hat, überhaupt mal zu verstehen, wie diese Flüchtlingsströme laufen. Die andere Seite, also diese Problematik, wurde überhaupt gar nicht dabei in irgendeiner Form richtig analysiert. Diese informationsbasierten Kriegsführungen, die kann man noch ein bisschen weiter treiben. Und dann sind es netzwerkbasierte Kriegsführungen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Das erinnert an den Künstler, haben wir auch wieder einen Kunstbezug, an den Künstler Marc Lombardi, wenn Sie Ausstellung von ihm kennen. Sie kennen alle wahrscheinlich noch Frederik Fester. Ja? Alle bildungsbeflissene Menschen. Also insofern kennen Sie Frederik Fester mit seinen Netzwerken und seinen Verknüpfungen, vernetztes Denken. Das erinnert sehr, sehr stark daran, was wird hier gemacht im Zuge der Auseinandersetzung der vierten Generation, also dieser endstaatlichen Kriege, werden verschiedenste Einflussfaktoren für Kriege analysiert. Sie sehen also, da sind zum Beispiel auch die Drogenproblematiken in Afghanistan, spielen dabei eine Rolle, das ist für Afghanistan gemacht worden. Und hier wird versucht, mit diesen vielen Daten, großes Thema, Big Data, diese verschiedenen Daten so zu verarbeiten, dass man hier Einflussmöglichkeiten herausfiltern kann. Man sieht es nicht mehr nur als militärische Aktivität, sondern es ist darüber hinaus mittlerweile eine gesellschaftliche, kulturelle Verflechtung geworden und der versucht man hierher zu werden. Muss man allerdings sagen, wenn man jetzt die faktische Realität sich anschaut, haben diese Überlegungen es auch nicht geschafft, die Entwicklung im arabischen Raum in Nordafrika in irgendeiner Form vorauszusagen. Also die lebenden Experten, die haben dann immer erst im Nachhinein Erklärungen gefunden, aber sie konnten sie irgendwie nicht voraussagen. Und auch das muss man ganz deutlich sagen, auch die Flüchtlingsströme haben die EU überrascht. Also auch das hätte man durch solche Einflussschemata spielerisch vielleicht herausfinden können. Also obwohl an den Militärakademien das Diktum von Clausewitz vom Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und dazu muss ich vielleicht kurz was sagen, weil das auch häufig so als Warnung, es ist als Warnung eigentlich gedacht, aber es wird immer als Einladung verstanden. Da wird Clausewitz meines Erachtens vollkommen falsch verstanden. Nochmal, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das bedeutet, sie müssen politische Lösungen haben. Was wir in den Administrationen seit Vietnam, Afghanistan, Irak und so weiter haben, sind nur Kriegsgewinne, sind nur Schlachtgewinne. Dasselbe Problem, was Napoleon hatte, und wogegen sein Außenminister Talleyrand immer gewettert hat, sagt, es reicht nicht, irgendwo zu obsiegen, wir müssen politische Lösungen haben. Und es wird nach wie vor sträflich vernachlässigt, obwohl Clausewitz an allen Militärakademien gelesen wird und auch im Business bei großen Unternehmensberatungen mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle spielt. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, zu kulturbasierten Kriegsführung. Die stammen von einem, der das auch selber erfahren hat, Major Robert Scale, aus den Erfahrungen in Afghanistan, im Irak. Und das sind kulturbasierte Kriegsführung, da muss ich ein bisschen was zu sagen, weil dieser Ansatz die militärtechnologischen Überlegungen gänzlich relativiert, weil hier dann die Motivation, die Intention, die Kultur der waffentechnisch wie zahlenmäßig unterlegenen Gegner plötzlich in den Mittelpunkt dabei rückt. Auch das ist nichts Neues. Also nicht mehr die Technologie, nicht mehr die Information, auch nicht die Vernetzung von Informationen spielt eine große Rolle, sondern der entscheidende Punkt ist hier die Kultur. Und da gibt es ein historisches Beispiel, das ist der Abt von Cluny, Petrus Venerabilis, im 12. Jahrhundert. Im Rahmen der Kreuzzüge war er der Erste, der die kühne Idee hat, muss man sagen, die Intellektuellen Mitteleuropas im Mittelalter, die haben alle im eigenen Saft geschmort. Aber Petrus Venerabilis, sicherlich kein Menschenfreund, also kein Menschenfreund, was den muslimischen Raum anging, aber er war der Erste, der gesagt hat, wir müssen den Koran ins Lateinische übersetzen, um einfach mal zu verstehen, was haben die eigentlich für Geschichten. Und das ist eigentlich etwas, was heutzutage natürlich auch in der Ethnologie, auch in der Übertragung, mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Übertragungen, Cultural Studies nennt man das, ethnografische, ethnologische Überlegungen, die im Management, in ökonomischen Fragen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und hier gehört zunächst einmal das Zuhören zu einer ganz wesentlichen strategischen Fähigkeit, um etwas über die Erzählungen der Gegenseite zu erfahren. Insofern wird die Beschäftigung mit der Kultur des Gegners auf allen Ebenen entscheidend. Der Militärhistoriker und Politikwissenschaftler in Oxford, Lawrence Freedman, spricht hier sogar von strategischen Narrativen, strategic narratives. Ich finde, es müsste eigentlich narrative Strategien heißen, aber das werden Sie gleich sehen. Aber es sind diese Narrativen oder diese strategischen Narrationen oder Narrative sind Erzählungen, die gleichermaßen die Narrative des Gegners unterminieren sollen und auch die eigenen darüber hinaus Soldaten und Öffentlichkeit in irgendeiner Form legitimieren. Es sind motivierende Deutungsmuster, die hier angeboten werden und dass dabei Geschichten eine sehr große Rolle spielen. Vielleicht auch nochmal ein filmisches Beispiel. Sie kennen alle den Film Die drei Tage des Kondor mit Robert Redford in der Hauptrolle, wo ein Literaturwissenschaftler beim CIA die Literatur danach durchforstet, was es denn für verschiedene Szenarien oder Ähnliches gibt. Und jetzt möchte ich Ihnen, bevor wir dann zum Spiel kommen und wir ein bisschen so die Profanität des Spiels damit reinholen, möchte ich Ihnen gerne drei etwas religiös motivierte, aber das sind eigentlich die besten Beispiele für solche kulturellen oder strategischen Narrative deutlich machen. Johannes auf Patmos formuliert die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, das letzte Kapitel des Neuen Testaments. Warum ist das in meinen Augen so ein Beispiel für ein strategisches Narrativ? Es ist entstanden in einer Zeit, in der, man kann es nicht genau datieren, aber die Vermutung 60 nach Christi zur Zeit der Christenverfolgung Nero. Das Christentum stand im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Rücken zur Wand, kurz vor der Auslöschung. Und was hat man gemacht? Man hat eben keine Geschäftsfeldpositionierung gemacht, man hat auch keine Competitive Strategy, also Konkurrenzuntersuchung gemacht. Die haben mehrere Götter, wir haben nur einen, kann man das irgendwie alles nicht, sondern die haben eine Geschichte geschrieben, die bis heute höchst interpretativ ist, aber einen kulturellen Facettenreichtum entfacht hat, eine Enthüllung, eine Möglichkeit des Auswegs aus einer bedrohlichen Lage, die, ich denke mir, immer wenn es um Fragen des Endes auch geht, eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und wenn Sie das einfach nochmal lesen, lesen Sie einfach nochmal vielleicht am Wochenende, am Sonntag, nicht so schönes Wetter, lesen Sie die Offenbarung des Johannes. Als ich das jetzt mal wieder gelesen habe, hat mich das auch ein bisschen so an politische Kommunikation von ganz anderen Lagern erinnert. Das wäre das erste Beispiel, also wie dort strategisch agiert wird, nicht aufgrund der klassischen Zielsetzung, wie man das in unserem Kulturkreis macht, Ziele, Mittel, Wege, Management und so weiter, sondern hier wird eine Geschichte erfunden, die unglaublich wirkmächtig ist. Das zweite Beispiel ist auch ein, weiß ich, wer von Ihnen war schon mal in Santiago de Compostela? Ah, hingepilgert, ja, sehen Sie. Ich war, Anfang der 90er war ich mal einen Monat dort, habe ein bisschen Spanisch und Kultur dort beobachtet. Hier sehen wir den heiligen Jakobus, auch bekannt oder benannt als Matamoros, als Maurentöter, bei seinem Werk. Und diese Figur des heiligen Jakobus, das haben Sie erfahren, wenn Sie in Santiago waren, hat eine enorme Bedeutung für die Pilger, aber für das Christentum insgesamt. Aber er ist auch Leitbild der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens durch das Christentum. Und das Interessante ist aber, dass diese Figur des heiligen Jakobus in dieser Form als Namenspatron der Kathedrale von Santiago nach dem heutigen Forschungsstand so ist, dass er sich nie in Spanien aufgehalten hat. Ja? Eine komplette Chimäre. Den hat es da nie gegeben. Kennen Sie das? Das ist die heilige Lanze. Ohne Frage ist ein heiliges Kriegsgerät für das nächstenliebende Christentum ja ein Widerspruch in sich, ein Oxymoron. Aber erst mit der Aufklärung wurde diese Reliquie entmythologisiert. Die Idee von einer Wunderwaffe besteht dahingehend fort. Auch da wieder ein filmisches Beispiel. Die Komikertruppe Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Kennen Sie oder Ihre Kinder? Da taucht die heilige Handgranate auf. Bezieht sich auf die Idee der Wunderwaffe. Die existiert ja fort. Ich würde auch das Gerücht um die Gräueltaten von irakischen Soldaten in kuwaitischen Krankenhäusern vor dem Golfkrieg 1991, das die PR-Agentur Hill & Knowlton inszeniert hatte, zu den strategischen Narrationen einordnen. Wir wissen, dass die später als Brutkastenlüge aufgedeckte Kampagne ihre Wirkung nicht verfehlt hat. Und wer jetzt, und jetzt kommt ein bisschen die Auflösung, ja, wer nun da bei diesen Beispielen nicht sofort an Mogelei, Lebenslüge, Verdrängung oder Chimäre denkt, der trifft ja auf ein ganz wesentliches kulturanthropologisches Spezifikum. Es sind, und darüber haben wir sehr viel geforscht, wenn Sie da Interesse haben, es gibt einen sehr schönen Doppelband, ein bisschen Werbung, Werbepause von Ästhetik und Kommunikation. Da geht es um diese Denkfigur des Als-Ob, der dienstbaren oder produktiven Fiktion, aus der positivistischen Philosophie von Kant, von Feinger, vor etwa 100 Jahren erstmals veröffentlicht. Aber diese Denkfigur finde ich sehr, sehr interessant, indem nämlich auf etwas zurückgegriffen wird, was faktisch nicht existiert und das als Grundlage für weitere Handlungen gemacht wird. Das ist jetzt sehr abstrakt. Ich mache Ihnen ein ganz einfaches Beispiel von meiner Tochter, was mir da auch zum Verständnis sehr weitergeholfen hat, weil dieses fiktive Denken ist uns so ein bisschen abtrainiert worden. Ja, wir schlagen immer Zeitschriften auf oder Zeitungen auf und dann gucken wir, ob das jetzt echt ist, ne? Authentizität oder ähnliches. Sie kennen das, wenn Sie mit Ihren Enkeln im Spielplatz sind, dann gibt es so Formen mit Sand, die man voll macht, so Eisformen und dann kriegen Sie die gereicht und dann müssen Sie das Eis essen. Ne? Alles schon mal gemacht. Gut. Und dann müssen Sie auch so tun, als ob. Ja? Ja, tolles Eis, Zitrone, Limette, was es da alles so gibt oder Panna Cotta. Und dann guckt sie ihre Enkelin erwartungsfroh an und sagt, mach mal, ich will hier weiter, ich habe noch eine Kugel. Und dann sagen sie in ihrer rationalistischen Art, sagen sie dann zu ihr, aber ich kann doch dieses tolle Eis jetzt nicht wegschmeißen. Dann lächelt sie sie an und sagt, aber es ist doch nur Sand. Meine Tochter hat seit anderthalb Jahren einen Tiger, das ist kein Stofftier, aber es existiert. Es wird auch verantwortlich gemacht für allerlei runtergefallene Gläser oder ähnliches, das ist immer der Tiger. Insofern, wenn Sie in Ihren Erfahrungsschatz mal gucken, haben Sie eine ganze Reihe von Als-Obs zu Hause oder irgendwo, mit denen Sie operieren. Und diese Als-Obs, diese dienstbaren Fiktionen, die spielen meines Erachtens eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ein Unterschied der Rezeption, das muss man dazu sagen. Ich habe jetzt gesehen, dass einige von Ihnen Zeitungen lesen. Die Medien arbeiten in dem Modus, Information muss etwas Neues sein, das muss dargestellt werden. Wir haben Schwierigkeiten mit solchen Fiktionen, mit dem Fiktiven allgemein. Und richtig groß wird das Missverständnis, wenn Sie dann beim ZDF, das finde ich auch mal sehr schön, da gibt es in den Fernsehformaten gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von sogenannten Check-up-Sendungen. Da wird immer gecheckt, ob das jetzt wirklich, also bei Lebensmitteln natürlich ganz toll, ist das wirklich ein herausragender Gourmet-Schinken? Da wird ja immer befragt, da, nee, ist eigentlich kein Gourmet-Schinken, kommt aus sonst woher. Und so wird es auch mit anderen Dingen mittlerweile gemacht. Irgendwann zu Ostern gab es noch mit Petra Gerster ein Check-up des Christentums. Wenn ein Mediziner befragt, ob dann die Wunderheilung überhaupt so existieren kann oder ob Vater Abraham wirklich so alt werden kann. Das ist kolossaler Bullshit. Sie können Theologie nicht mit Geschichtswissenschaft verknüpfen oder erklären. Das sind ganz unterschiedliche Bedeutungs- oder Deutungsangebote. Und insofern befinden wir uns aber hier in der strategischen Kommunikationsplanung, vielleicht auch im Unterschied zum Journalismus, ganz deutlich in diesem Bereich, wo solche Aspekte eine sehr große Rolle spielen. Ich möchte noch den Philosophen Blumenberg in einem Aufsatz über den Wirklichkeitsbegriff des Romans zitieren. Da sagt er, Wirklichkeit kann nicht mehr eine den gegebenen Dingen gleichsam anhaftende Qualität sein, sondern der Inbegriff des einstimmigen Sich-Durchhaltens einer Syntax von Elementen. Man nennt das auch Erzählkunst. Und wenn Sie ein tolles Buch lesen oder einen tollen Kinofilm sich angeschaut haben, dann haben Sie auch dieses Gefühl und fragen sich, eigentlich kann das doch gar nicht sein. Sie stellen nicht die Realitätsfrage dabei. Und insofern spielt das für strategische Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle, solche Bedeutungsangebote auch mit hineinzubringen. Und das sind dann auch andere Modi der Rezeption, die über das Verstehen hinausgehen. Da fällt auch ein anderer großer Denker, vielleicht haben Sie bei dem sogar studiert, Klaus Heinrich, FU, den Begriff der Faszination als Changieren zwischen angezogen sein und vernichtet werden. Also der von der PR-Agentur inszenierte Säuglingsmord in Kuwait erinnert an den Kindermord von Bethlehem. Beides diente der Inkarnation des Bösen in Person von Herodes oder Saddam Hussein. Und nun ist allgemein aber bekannt, dass auch diese Art von Stories mittlerweile im Journalismus angekommen ist. Und die Scripted Reality eines journalistischen Leitmediums, das ist so der Ausdruck, also dieser Geschichte über einen Bundespräsidenten, der ist Ihnen noch allen in Erinnerung, und seine Metamorphose vom Guten zum Bösen Wolf ist nur ein Beispiel dafür. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Story. Das ist unser Spielfeld. Das ist das Spielfeld von Tempelhof 2.0. Es ist ein raumbedeutsames Infrastrukturprojekt. Die Ähnlichkeit dabei ist einerseits ein großer Berliner Investor, den Sie aus verschiedenen Möbelgeschäften kennen, der überall, wo es die Möglichkeit gibt, ein Gelände erwirbt und dann versucht, dort einen Aufstellungsbeschluss zu fassen, indem er dann möglichst viel von seinen Shopping-Malls dort unterbekommt. Das geht natürlich nicht so einfach. Und das andere Beispiel, was wir als Grundlage genommen haben, ist Stuttgart 21. Ja? Das ist also ein bisschen der Hintergrund. Nehmen Sie jetzt nicht so wörtlich mit Tempelhof, aber man könnte das jetzt auch, ich plane eigentlich auch die Flüchtlingsproblematik hier in das Spiel beim nächsten Mal zu integrieren. Also Sie sehen die Karte des Spielfelds, des aktuellen Spiels, Tempelhof 2.0, in Anlehnung an die Pläne zur künftigen Nutzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Das funktioniert so, dass die Spielleitung, das sind Professoren und fachkundige Dozenten aus den Bereichen politische Kommunikation, politische Beratung, Redakteure etc. etc. geben ein Szenario vor. Und die Spielleitung ist dann das, um jetzt mal den religiösen Bereich zu verlassen, die Spielleitung spielt das Büro für Realitäten, um nicht so sehr göttliche Allmachtsfantasien hier mit reinzuschmeißen. Wir bestimmen, wie die Realität ist. Und die Geschichte ist so, dass auf einem ehemaligen Flughafengelände in Stadtrandlage der fiktiven Landeshauptstadt Groß-Tempelhof plant ein Investor einen millionenschweren Gewerbe- und Freizeitpark. Dagegen formiert sich der Widerstand zweier Nicht-Regierungsorganisationen, Umweltorganisationen. Während der Unternehmerverband dafür ist, ist der Einzelhändlerverband dem Ganzen eher skeptisch zugesonnen. Und die drei kommunal relevanten Parteien, da orientieren wir uns auch an dem normalen Parteienspektrum, Und der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, meistens sind Bürgermeisterinnen, kommen noch nicht mal auf einen Nenner und die Boulevardpresse und das Lokalradio und die Tageszeitung sind schon in den Startlöchern, zumal die Kommunalwahlen vor der Tür stehen. In diesem Szenario ringen nun die Teilnehmer in Rollen wie Marketingleiter, Reporter, Bürgermeister, Umweltamtsleiter oder Lokalrebell darum, ob das Kommunalparlament für das Vorhaben grünes Licht gibt. Das Ganze ist in 3 Interaktions- und Auswertungsrunden strukturiert. Und ich habe mal so einen kleinen Überblick über den Fahrplan, damit Sie sehen, was da auf die Mitspieler zukommt. Wie gesagt, das ist hier ein Beispiel für den universitären Rahmen. Aber wir bieten solche Spiele auch für Organisationen und Unternehmen als Drittmittelprojekte an zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Das Ganze hat immer einen Dreischritt. Das heißt, es gibt eine Phase der Arbeitssitzung, in denen die einzelnen Gruppen zunächst mal in ihre Rolle finden und ich glaube, sehr, sehr schnell in diese Rollen reinkommen. Das ist wirklich auch die Hypothese dieses Spiels, dass diese Rollen sehr, sehr schnell angenommen werden. Die beschäftigen sich eine Zeit lang damit. Wir schicken die in Stadtverordnetenversammlungen hier in Berlin, um einfach mal das politische Prozedere, weil das nicht im Mittelpunkt des Studiengangs steht, kennenzulernen und dann sind sie mit den Dingen vertraut. Wir geben ihnen dort entsprechende Anleitungen, aber sie finden sich dann sehr, sehr schnell zurecht und es ist auch völlig egal, wenn jemand eher normalerweise sich politisch eher links sieht, dann spielt er auch einen ganz tollen Investor. Das ist ja übrigens auch bei Gewerkschaften und ähnlichen Organisationen nicht anders, dass die schärfsten Kritiker der Elche früher selber welche waren, wie das Titanic formuliert. Also es gibt diese Arbeitssitzung, dann gibt es die Interaktionsphasen und dann gibt es ein Gremium, das ist hier der Stadtrat, das können aber auch Lenkungsausschüsse oder ähnliches sein, wo es zu einer politischen Lösung, zu einer Verständigung kommen muss. Wir haben immer dann die Phase in der Runde 2 und Runde 3, die Phase des Campaignings. Wir machen 2 Stadtratssitzungen und die Medien. Wir haben 2, also in dem Boulevard, eine Tageszeitung und Bild- oder Tonmedien, Radiosender oder Fernsehsender, die darüber berichten. Und dann gibt es immer das Forum, Nachrichten, Medienausgaben, Talkshows. Es werden dann Talkshows veranstaltet, in denen dann bestimmte Teilnehmer eingeladen werden. Das sind ja auch die gängigen Formate, mit denen sie konfrontiert werden. Und alle Spieler schauen sich das Ganze dann an. Ganz wichtig für so ein Spiel ist ein bestimmter Entscheidungsrahmen. Das heißt, wir lassen die natürlich nicht komplett frei entscheiden, sondern auch hier gibt es bestimmte Einschränkungen, bestimmte Restriktionen. Hier ein kleiner Ausschnitt, ein Hotel, das ist eine absolute Minimalausstattung, muss nicht gebaut werden. Was Sie daneben sehen, sind die Nutzeneinheiten. Ein Hotel ist nicht zwingend erforderlich. Aber wenn Sie das erhöhen, ne, bis zu einer maximalen oberen Bedarfs- und Rentabilitätsgrenze von 3 Nutzeneinheiten, ist es immer sinnvoll. Sie haben einen bestimmten Anteil von Nutzeneinheiten, die Sie investieren können. Und Sie können sich es vorstellen, Sie haben Umweltprotestgruppen, die möchten natürlich mehr Grünflächen haben. Der Investor in der Person des Finanzvorstands, wir machen auch Binnenseparierung in den Gruppen, der hat natürlich ein anderes Interesse als der im Rampenlicht stehende Geschäftsführer oder CEO dieses Investors und auch die Bürgermeisterin hat vielleicht ein bestimmtes Interesse. Es gibt ganz unterschiedliche Interessen, die dabei aufeinanderstoßen und die müssen in irgendeiner Form geregelt werden. Und das ist jetzt kein Rechenspiel. Ich komme jetzt gleich noch auf ganz wesentliche Aspekte eines solchen Spiels, auch auf den Entscheidungsbegriff, der ja hier auch für diesen Vortrag an prominenter Stelle steht. Das geht dann noch weiter, da gibt es dann Parkplätze, Grünflächen und so weiter. Und da kann man mitspielen mit diesen Nutzeneinheiten, kann sie erhöhen. Aber man muss immer sehen, man kann das nicht für sich entscheiden, sondern das politische Entscheidungsgremium ist natürlich dort lenkend. Also das Spiel simuliert in einer Art kreativen Labor Wettbewerbssituationen, in denen Konkurrenten um die Vormacht kämpfen. Für die Interaktion gibt es dabei ein klares Szenario mit festen Regeln. Die Methode lässt sich auch auf das komplexe Zusammenspiel von politischer Kommunikation und Unternehmenskommunikation verbinden und Journalismus. Dazu wird in einem geschützten Rahmen. Deswegen eine Tagungsstätte ist da bestens geeignet, eine Öffentlichkeit als Spielfeld gebildet und die verschiedenen Anspruchsgruppen, die Stakeholder im Englischen, spielen hierbei natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ich möchte ganz gerne auf ein paar wesentliche Aspekte eines solchen Spiels hierbei zurückkommen, weil da kann man auch noch mal eine ganze Menge draus lernen. Das eine sind die Akteure. Hier sehen Sie einen Ausschnitt einer Medienberichterstattung, der Gong, also das Boulevardmedium, das hier Hilfe, Sie kommen, Investoreninvasion. Und die Frage, die sich hier in so einem Spiel natürlich immer stellt, was denkt eine schwarze Kommunalpolitikerin? Wie handelt ein grüner Länderchef? Was ist für eine Marketingabteilung von kleinen, mittleren Unternehmen wichtig? Was ist wichtig für eine PR eines Konzerns? Was für eine Umwelt? Gruppe, eine Umweltorganisation, welche Rolle spielen die Medien dabei? Das sind natürlich ganz entscheidende Fragen. Um es jetzt so ein bisschen vielleicht auch theoretisch dabei aufzufangen, wir orientieren uns dabei ein bisschen an soziologischen Hintergrund der Systemtheorie. Das muss man wissen, dass beispielsweise in einer nach Funktionen ausdifferenzierten Gesellschaft. Ne? Wir können uns darauf verlassen, dass es eine Politik gibt, hoffentlich, die entscheidet, die Entscheidungen trifft, die Politik macht. Das müssen wir nicht mehr selber machen. Und es gibt eine Wirtschaft, die ursprünglich mal dafür erdacht worden war, die Knappheit zu mindern. Das ist die ursprüngliche Funktion. Da sehen Sie schon die Problematik beispielsweise in der Nahrungsmittelwirtschaft, dass man sich heute die Frage stellt, wenn die Knappheit kein Problem mehr ist, was fällt den Konzernen da ein? Aber das ist ein anderes Problem. Also Niklas Luhmann unterscheidet hier ganz streng zwischen verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft. Und hier zwei sehr dominante für so ein Spiel sind eben die Wirtschaft und die Politik. Und jetzt kann man sehen, dass diese verschiedenen Teilsysteme natürlich auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Dinge beobachten. Das heißt, die Wirtschaft, das Unternehmen, orientiert sich an der, man nennt das Leitdifferenz, sagt, was habe ich davon, was muss ich dafür bezahlen, also haben, nicht haben. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen wollen oder irgendwas anderes machen wollen, dann interessiert er sich auch nicht unbedingt dafür, für was Sie das verwenden wollen, sondern dafür, ob die Sicherheiten gegeben sind. Was heißt, was hat die Bank davon? Und wenn Sie eine Fahrkarte zu Ihren Verwandten nach Hamburg kaufen wollen, dann müssen Sie auch nicht erzählen, dass Sie die brauchen, um nach Hamburg zu fahren zu Ihrem Verwandten. Das interessiert den Fahrkartenverkäufer auch nicht, sondern ihn interessiert letztlich, ob das Kommunikationsmedium Geld da über den Tisch kommt. Luhmann nennt das ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Geld macht genauso, auch das finde ich sehr, sehr interessant, dass die Funktion der Politik eigentlich ist, Entscheidungen zu ermöglichen. Wir haben einerseits die soziologische, systemtheoretische Sichtweise, muss man sagen, sehr kalt. Luhmann geht davon aus, dass Kommunikation eigentlich unmöglich ist, weil sie ist unsicher. Ich glaube, auch aus der zwischenmenschlichen Kommunikation, aus der politischen Kommunikation, die Sie über die Medien erfahren, wenn Organisationen um ihre Vormachtstellung, ihre Interessen ringen, da können Sie schon sehr, sehr gut sehen, dass Kommunikation da häufig sehr unwahrscheinlich ist. Also Sie haben diese sehr analytische Betrachtung der Systemtheorie, der Luhmannschen Systemtheorie, die wir darauf anwenden. Jetzt sattel ich Nummer eins drauf. Solche Spiele haben natürlich immer was Agonales, was Gegensätzliches. Das heißt, wir haben eigentlich einen Politikbegriff, der von Carl Schmitt, Politik ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind, herrührt. Aber wir haben in diesen Ausschusssitzen oder in diesen Lenkungsausschuss, wo dann letztlich eine Lösung gefunden werden muss, auch ein ganz anderes Kommunikationsverständnis aus der kritischen Theorie von Habermas. Und da kommen wir wieder auf dieses als ob, auf diese produktive Fiktion, von der ich eingangs berichtet hatte, zurück. Ich zitiere mal Habermas, um das nochmal deutlich zu machen. Also bei Habermas im Kommunikationsbegriff geht es ja um das A priori der Verständigung. Er sagt, in jeder Kommunikation ist Verständigung angelegt. Er wendet sich strikt gegen strategische Kommunikation, muss man dazu sagen. Aber trotzdem nochmal vielleicht das Zitat, da wird es ganz gut deutlich, wie dieses als ob, diese produktive Fiktion ja ganz wichtig ist für demokratische Einigungsprozesse. Wir wissen, dass die institutionalisierten Handlungen in der Regel diesem Modell reinen kommunikativen Handelns nicht entsprechen, obgleich wir nicht umhin können, kontrafaktisch immer wieder so zu tun, als ob dieses Modell wirklich sei. Auf diese unvermeidliche Fiktion beruht eine Humanität des Umgangs unter Menschen. Das heißt, demokratische Einigungsprozesse sind gar nicht möglich, wenn man das nicht unterstellt. Obwohl wir wissen, das sehen wir an der EU mittlerweile, an den politischen Versuchen, dort eine Einigung zu finden, in der Griechenland-Problematik schon, aber auch natürlich in der Flüchtlingsproblematik, dass extrem schwierig ist. Aber das muss man zunächst mal unterstellen, sonst muss man damit gar nicht erst anfangen. Da muss man andere politische Systeme aufstellen, die eben nicht mit solchen Einigungsprozessen einhergehen. Insofern ist dieses Element auch ein ganz wesentliches, aber in diesem Wargame erleben die Mitspieler eben alle drei. Die kritische Theorie, das A priori der Verständigung, aber auch den agonalen politischen Begriff zwischen Freund und Feind und auch die Luhmannsche Systemtheorie mit der Unterscheidung von verschiedenen Teilsystemen, die sich nicht verstehen können. Zunächst einmal versteht der Politiker nicht die Wirtschaft und die Wirtschaft versteht die Politik nicht und noch viel weniger die Medien und so weiter. Das sind alles Vermittlungsaufgaben, die in solchen Spielen geleistet werden müssen. Jetzt möchte ich ganz gern zum Abschluss auf ganz wesentliche Aspekte hier noch zurückkommen, die meines Erachtens eine sehr große Rolle spielt, auch Begriffe, die häufig auch missverstanden werden. Da ist zunächst einmal der Begriff des Risikos. Luhmann sagt, alle Kommunikation ist riskant. Warum ist sie riskant? Wenn Sie von der Dienstreise nach Hause kommen, sagen zu Ihrer Frau, Schatz, ich liebe dich aufrichtig. Und wenn das nicht der übliche Turnus oder der übliche Modus Ihrer Kommunikation gewesen ist, dann wird die Frau wird dann sagen, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn auf einer Marmelade draufsteht, extra, glauben Sie das schließlich auch nicht. Also insofern ist dieser Begriff zunächst einmal, der Kommunikationsbegriff, unsicher, aber er ist riskant. Jede Kommunikation ist riskant. Und jetzt möchte ich den Philosophen Georg Christoph Lichtenberg zitieren, der Ende des 18. Jahrhunderts etwas sehr Schönes gesagt hat, nämlich dieser Begriff des Risikos, muss man dazu sagen, der ist relativ jung, der ist erst neuzeitlich. Der beginnt mit Shakespeare, mit den eroberungslustigen Kaufleuten, den Wetten, die abgeschlossen werden. In dem Moment, wo man sagt, dass eben die Entscheidung nicht mehr einer göttlichen Macht zugeordnet werden, sondern dass ich selber in der Lage bin zu entscheiden, ne? Aufklärung, Sapra Aude und so weiter, du bist selber, du entscheidest selber. In dem Moment kommt der Risikobegriff ins Spiel und jetzt sagt der Lichtenberg in seinen Sudelbüchern, dass in den Kirchen gepredigt wird, macht deswegen den Blitzableiter am Kirchturm nicht überflüssig. Das drückt es ganz gut aus. Ja? Sie lachen jetzt, aber in niedersächsischen Gemeinden, ländlichen Gemeinden wurde noch im 19. Jahrhundert das Abschließen einer Feuerschutzversicherung als Gottesfrevel verstanden. Als ein Hineinfuschen in Gottes Handwerk. Also der Risikobegriff ist ganz spannend, weil mit dem Risikobegriff immer Entscheidungen verbunden sind. Im Englischen ist es so, also to take a risk. Im Deutschen wird es immer als Gegensatz zu Sicherheit verwendet, wobei Sicherheit genauso wie Gesundheit ein Lehrbegriff ist. Das macht keinen Sinn. Der Gegenbegriff zu Risiko ist Gefahr. Und damit sind zwei unterschiedliche Personengruppen verstanden. Sie sind nicht mehr, oder wir sind alle nicht mehr, durch diese funktionale Ausdifferenzierung der Gesellschaft, sind wir nicht mehr an allen Entscheidungen beteiligt. Also früher war das anders, oder in mafiösen Gesellschaften beispielsweise, da macht der Pate alles. Da ist er für die Rechtsprechung zuständig, da ist der für die Polizeischutz ist er zuständig, für die Versorgung der Familie ist er zuständig, die brauchen nichts sonst. Aber in dem Moment, wenn das anderen Leuten oder anderen Systemen übereignet wird, sind die dafür zuständig und sie sind in gewisser Weise unter Umständen Betroffene. Betroffene von Entscheidungen. Also viele der Auseinandersetzungen, denken Sie an Stuttgart 21 und so weiter, haben natürlich damit zu tun, dass wir uns als Betroffene von Entscheidungen fühlen, die andere getroffen haben, obwohl wir sie dafür beauftragt haben. Das ist der interessante Gegensatz im Risikobegriff zwischen Risiko und Gefahr. Denn wir nehmen das als Betroffene als Gefahr wahr. Und die anderen sind die Entscheider. Insofern ist es für Entscheider in der Politik, in der Wirtschaft oder auch sonst wo eminent wichtig, mit dieser Rolle klarzukommen. Also in diese Rolle hineinzukommen oder aus dieser Rolle wieder hinauszukommen. Der Soziologe Ulrich Beck hat im Schicksalsjahr von Tschernobyl ja dieses Buch Risikogesellschaft rausgebracht. Streng genommen müsste es eigentlich nicht Risikogesellschaft, sondern Gefahrengesellschaft heißen. Und nochmal vielleicht ein Hinweis darauf, warum Sicherheit genauso wie Gesundheit eigentlich ein Lehrbegriff ist. Man sagt, ist alles sicher und so weiter, auch kommunikatives Risiko. Arthur Schnitzler, auch ein sehr schönes Zitat. Er sagt, Sicherheit ist nirgendwo oder nirgends. Wir wissen nichts von anderen, nichts von uns. Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug. Und mit diesem Risiko verbunden ist ein ganz anderer Begriff, der in diesem Vortrag ja eine große Rolle spielt. Deswegen muss ich jetzt da unbedingt auch drauf kommen. Das ist der Begriff der Entscheidung. Und da machen wir uns etwas vor. Also solche Risiken fordern natürlich Entscheidungen hervor. Und wenn ich Sie jetzt frage, was ist eine Entscheidung, dann werden Sie wahrscheinlich sagen, das ist eine Abwägung von verschiedenen Möglichkeiten. Aber dieser Entscheidungsbegriff ist eigentlich nicht der, der uns weiterhilft, weil diese Abwägung von Entscheidung ist meistens schon längst entschieden. Der richtig spannende und muss dazu sagen, in Wissenschaften gänzlich ungeklärte Entscheidungsbegriff ist ein paradoxer Entscheidungsbegriff. Paradox deswegen, weil Entscheidungen immer dann notwendig sind, wenn sie eigentlich unmöglich sind. Alles andere muss nicht mehr entschieden werden. Auch die BWL macht sich damit ihren Entscheidungsmatrizen und so weiter was vor. Meistens sind die auch politisch, dann kommt eine Zahl dabei raus. Nehmen wir diese Variante, entscheiden wir uns dafür. Haben das durchgerechnet und so weiter. Das ist aber keine Entscheidung. Richtig spannend wird es in den Punkten, wenn man überhaupt eigentlich im Angesicht einer ungewissen Zukunft, im Horizont einer ungewissen Zukunft überhaupt nicht entscheiden kann, aber es trotzdem muss. Und da finde ich es ganz beachtlich, dass das ja offensichtlich in den Berliner Verwaltungen ein riesiges Problem ist, dieses Entscheidungsverständnis. Denn diese Verwaltung und auch den BER und so weiter würde ich damit einbeziehen, könnte viele politische Lager, die sind da immer noch auf dem Holzweg meines Erachtens. Das hat natürlich auch wahrscheinlich mit der Anlage von Verwaltungen zu tun, die immer nach der Möglichkeit von Entscheidungen schielen. Sie müssen eigentlich, wenn sie wirklich Entscheidungen treffen, davon ausgehen, dass sie unmöglich sind. Ermessensspielräume sind vielleicht das Stichwort. Und wir trainieren in solchen Spielen auch Ermessensspielräume, die meines Erachtens in den Verwaltungen, in der Politik viel zu kurz kommen. Mein Vater war ein kleiner Beamter, meine Eltern sind nur zur Volksschule gegangen. Aber was ich gelernt habe, ist Ermessensspielräume. Und ich habe mal 4 Jahre das Institut geführt. Da gab es eine Menge Ermessensspielräume. Leider Gottes bin ich in der Leitung da nicht irgendwo weitergekommen. Da sind dann wieder die Grenzen dabei. Wenn Sie entscheiden wollen, müssen Sie mit Ermessensspielräumen operieren. Und Sie müssen sich klar machen, dass wenn Sie wirklich entscheiden wollen, Entscheidungen eigentlich unmöglich sind. Also es ist ein gänzlich ungeklärtes Feld, aber es ist ein spannendes Feld. Und auch das kann man in solchen Wargames simulieren, erfahren und kann dazu verschiedene Möglichkeiten finden. Das ist auch wieder ein filmisches Beispiel, 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Kennen Sie vielleicht diese berühmte Situation, wo der entscheiden muss zwischen dem roten und blauen Kabel? Der muss eine Bombe entschärfen. Ja? Alter Katastrophenfilm. Der Verbrecher rät ihm, macht den roten und er macht den blauen, entscheidet sich dagegen. Das ist dann auch wiederum eine spieltheoretische Überlegung. Aber das ist eine typische Entscheidungssituation. Ich kann nicht entscheiden, aber ich muss entscheiden, weil sonst das ganze Schiff in die Luft geht. Ein anderer spannender Punkt, den man auch in solchen Wargames trainiert, ist, ich nenne das mikropolitisches Geschick. Ich habe vorhin gesagt, dass in der Kommunikation das Gesagte nicht das Gemeinte ist. Und natürlich muss man bei allen Entscheidungen auch unterstellen, dass es bestimmte Motive gibt, die nicht zum Gegenstand der Diskussion gemacht werden können. Orban kann auch nicht sagen, ich muss einfach jetzt so reden, damit die mich wieder wählen. Wenn Sie sich mit jemandem nicht verabreden wollen, können Sie dem auch nicht sagen, du, ich habe einfach keine Lust, mich mit dir zu treffen. Sondern die finden irgendeine andere Lösung, irgendwie Kopfschmerzen oder sonst was. Das ist die Rationalität von Entscheidungen. Sie finden immer gute Gründe für Entscheidungen. Und natürlich, wenn es um öffentliche Entscheidungen geht, müssen die legitimierbar sein. Das heißt, sie müssen eine Rationalität finden, also das, was gesprochen wird, was natürlich nicht nur justiziabel ist, sondern was auch legitimierbar ist in den verschiedenen Sphären der Öffentlichkeit, die ich Ihnen eben vorhin schon mal genannt habe. Also sie müssen gucken, ob das mit ethischen, moralischen, ökologischen, ökonomischen, was auch immer, was da eine Rolle spielt, einhergeht. Aber Sie müssen sich klar sein, dass die eigentlichen Motive ganz anderer Natur sind. Manchmal kann man die unterstellen. Mich hat es gewundert, dass Sie nicht auf die Barrikaden gegangen sind, weil eigentlich war Politik ja immer dafür da, die Welt besser zu machen. Und jetzt ist sie dafür da, Regierung oder Opposition zu machen. Also wir wissen von allen Politikern, dass sie mindestens nach einem Jahr Regierung wieder daran denken, dass sie wiedergewählt werden müssen. Man nennt das am Populismus und so weiter. Aber wir wissen, dass wir unterstellen das in gewisser Weise und können natürlich, wenn wir das wissen, auch damit operieren. Das heißt, der Entscheidungsbegriff ist eben nicht nur einer, der so zufällig daherkommt, sondern er bedarf einer genauen kritischen Analyse der verschiedenen Akteursmentalitäten, Perspektiven. Und das Dritte hierbei ist Politikus, die Macht der Entscheidung. Wie viel muss eigentlich gesprochen werden? Ich muss es natürlich auch noch legitimieren. Wenn ich ein autokratischer Herrscher bin, wie der in Nordkorea, dann muss ich wahrscheinlich nichts machen. Dann sagt er einfach, so wird es gemacht. Normalerweise in demokratischen oder auch in Unternehmen muss ich versuchen, das auch politisch durchzusetzen. Es reicht nicht nur die guten Gründe, aber Sie müssen letztlich alles drei im Auge dabei haben. Wir nennen das mikropolitisches Geschick. Mikropolitik ist auch ein Bereich aus der Psychologie, wo man sich eben mit diesen Motivlagen beschäftigt, die produktiv, aber auch kontraproduktiv für Organisationen sein können. Sie können Vorteile haben, wenn man so vorgeht, aber sie können auch Nachteile haben, wenn man in die eigene Tasche wirtschaftet beispielsweise. Also wir sehen Strategie hier nicht nur als zielgerichtete Planung, das ist zwar der häufigste Strategiebegriff, aber wir haben hier andere Facetten des Strategiebegriffs, die sich beispielsweise, jetzt komme ich wieder zu den strategischen Narrativen zurück, darauf auch beziehen, das Arsenal der 36 Strategeme, gehoben von dem Sinologen Harro von Senger, aber das sind Strategien, die sich eben nur in Geschichten offenbaren. Ich erzähle mal eine Geschichte, Strategem 15 heißt, den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Kann, glaube ich, niemand was mit anfangen, oder? Haben Sie schon mal gehört? Den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Ein Beispiel, es gibt natürlich historische Beispiele, weil diese 36 Strategeme uralt sind. Aber ein neueres Beispiel, ein chinesischer Spitzenpolitiker ist zu Gast bei seinem Amtskollegen in Deutschland oder in Europa. Und worum geht es immer, wenn Chinesen da sind? Geht es um Menschenrechte. Und jetzt kommt es, den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Da sagt der chinesische Gesprächspartner, Ministerpräsident sagt, gut, sprechen wir über Menschenrechte, fangen wir 1933 an. Das ist den Tiger vom Berg in die Ebene locken. Da gibt es ganz viele Strategeme und Sie können eigentlich fast alles auf diese Strategeme zurückführen. Wir trainieren das auch mit Studierenden in verschiedenen Zusammenhängen. Wo es aber durchaus, da muss man nicht nach China gehen, auch in der eristrischen Dialektik bei Schopenhauer finden Sie das. Da finden Sie zum Beispiel eines der häufigsten Strategeme, im Chinesischen heißt das, einen Backstein hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen. Einen Backstein hinwerfen, um einen Jadestein zu erlangen. Das ist so ein bisschen das Märchen vom Hans im Glück. Aber es ist immer dann, wenn Sie etwas nehmen, was vermeintlich gut ist, aber dann eigentlich viel, viel schlechter daherkommt, um dafür etwas Besseres wegzugeben. Ja, das Spiel wird also zum Experiment, bei dem neue strategische Optionen simuliert werden. Es ist für mich auch eine Möglichkeit, um Realitäten zu simulieren, an die man sonst nicht rankommt. Sie können sich vorstellen, dass der politische Apparat und auch die Organisationen nicht bereit sind, Wissenschaftler da reinschauen zu lassen. So können wir diese Handlungsweisen simulieren, können sie beobachten, können sie eventuell verbessern. Wobei mein Verhältnis zum Transfer von Wissenschaft in die Praxis ein sehr zurückhaltendes ist. Also die Praxis nimmt das, was sie brauchen kann, aber nicht das, was sie nötig hat. Interessant, in dem Zusammenhang auch sehr lesenswert, kann ich Ihnen nur empfehlen, ist der französische Sinologe François Julien, der ein kleines Merve-Büchlein rausgebracht hat, Vortrag von Managern, wo er den asiatischen Strategiebegriff näher bringt, der eben nicht aus dem abendländischen Denken herrührt, aus der Antike. Da haben wir Idealbild, Strategie, Mittel, Umsetzung, also Strategie als zielgerichtete Planung. So sind wir eigentlich gebrieft, so sind wir sozialisiert, dass wir immer sagen, was ist Idealbild, was ist da daraus abgeleitet, die Strategie und dann die Mittel. Sondern im Asiatischen, im Chinesischen insbesondere, ist Strategie ein Ausnutzen und Schaffen von Bedingungen, von Möglichkeiten. Das ist etwas, was natürlich auch in unserem Kulturkreis passiert. Ich muss sagen, das ist keine reine chinesische Sache. Und man muss auch sagen, auch das abendländische Denken hat gewisse Vorteile. Wenn Sie eine Fabrik aufziehen wollen oder Ähnliches, ist es ganz vorteilhaft, wenn Sie so zielgerichtet daran gehen. Aber das andere, dieser andere Strategiebegriff ist sehr interessant, sehr hilfreich. Also Bedingungen zu schaffen, auszunutzen, im Militärischen beispielsweise die eigenen Soldaten in eine fast ausweglose Situation führen, eine nur fast ausweglose, sodass sie über sich hinaus wachsen können. Gibt es auch im Sport, ne? Mannschaft oder Sportler in eine schwierige Situation bringen, sodass sie über sich hinaus wachsen können. Fordert auch ein Geschick, das zu machen. Das ist eine ganz andere Denkart. Und insofern auch ein sehr, sehr lesenswerter Text.
Professor Jürgen Schulz von der Berliner Universität der Künste wies uns in die Welt der Kriegsspiele ein. Morgen wird es bei uns besonders ernst. Wir schauen auf das, was am 8. Mai 1945 in Deutschland geschehen ist. Einen Tag der Befreiung hat das, Jahrzehnte später, ein deutscher Bundespräsident genannt und damit eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Morgen mehr dazu, um kurz nach 18 Uhr.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.